freue mich immer wieder, wenn ich meine Bibel in die Hand nehme, dass ich eine vollständige Bibel habe. Sowohl Altes Testament wie auch Neues Testament. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt einige Freikirchen, die benutzen praktisch nur noch das Neue Testament. Aber im Alten Testament sind so schöne Geschichten und auch Texte, die uns auch im praktischen Leben weiterhelfen, das wissen viele gar nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man die komplette Bibel hat. Und schließlich war das Alte Testament ja auch die Bibel von Jesus und den Jüngern gewesen und der urchristlichen Gemeinde. Das Neue Testament ist ja damals auch erst entstanden. Im Alten Bund die Versprechen, dass der Messias kommt. Im Neuen Bund die Erfüllung, wie er gekommen ist und die Beschreibung und die Konsequenzen davon. Deswegen möchte ich heute mal einen Bibeltext aus dem Alten Testament nehmen und mal daraufhin untersuchen, was der uns heute in unserer heutigen Zeit noch zu sagen hat. Der ist spannend, aktuell und lassen Sie sich mit mir darauf ein, auf diesen Text, wie er auch in unsere Zeit heute noch spricht. Ich habe mir aus dem 3. Mosebuch, Kapitel 25, Vers 1 bis 7, den Text ausgesucht und den lese ich mal jetzt hier einfach vor. Und der Herr redete auf dem Berg Sinai zu Mose. Rede zu den Söhnen Israel und sagt zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, dann soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. 6 Jahre sollst du dein Feld besäen und 6 Jahre deinen Weinberg beschneiden und den Ertrag des Landes einsammeln. Aber im 7. Jahr soll ein ganz feierlicher Sabbat für das Land sein, ein Sabbat dem Herrn. Dein Feld sollst du nicht besäen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Den Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht einernten und die Trauben deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du nicht abschneiden. Ein Jahr der Sabbatfeier soll es für das Land sein. Und der Sabbatertrag des Landes soll euch zur Speise dienen, dir und deinem Knecht und deiner Magd und deinem Tagelöhner und deinem Fremdarbeiter, die sich bei dir aufhalten. Auch deinem Vieh und den wilden Tieren, die in deinem Land sind, soll all sein Ertrag zur Speise dienen. Ein interessanter Text, Jahrtausende alt, über das biblische Sabbatjahr, der für die Landwirtschaft von Gott hier exemplarisch eingeführt wird. Schauen wir uns mal diesen Text etwas genauer an. Vers 2. Dieser Satz hat 3 Satzteile mit 3 Subjekten. Und ich lese jetzt noch einmal mit Betonung vor. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, dann soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. Ihr, damit meint Gott das Volk Israel, das er berufen hat. Mit ich meint Gott sich selbst, er, der sie aus der Sklaverei in Ägypten gerettet hat. Naja, und das Land, das ihr ihnen versprochen hat, das Land Kanaan, soll einen Sabbat feiern, ganz konkret ein ganzes Sabbatjahr. Das Land, das ich euch geben werde, sagt Gott. Das heißt, Gott ist der Geber und die Israeliten sind die Beschenkten. Wichtig ist dabei zu betonen, dass das Land aber dabei Gottes Eigentum bleibt. In Vers 23 können wir weiterlesen, das Land soll nicht endgültig verkauft werden, denn mir, spricht Gott, gehört das Land. Wie im Neuen Bund, so auch im Alten Bund. Wir Kinder Gottes sind Verwalter der Gaben Gottes. Wir haben das Nutzungsrecht, aber es ist nicht unser Eigentum, das willkürlich behandelt werden darf, sondern nur nach Gottes Regeln gepflegt und bewahrt werden soll. Alles, was wir sind und haben, gehört Gott. Da macht die Bibel immer wieder ganz klar, bis hin zum Zehnten. Der Zehnten ist nicht, weil Gott 10% von unserem Einkommen braucht, sondern uns als Erinnerungshilfe, dass alles, was wir besitzen, Gott gehört. Und jedes Mal, wenn wir wieder Einnahmen haben, uns daran erinnern, halt, da geben wir etwas davon ab als Erinnerung. Eigentlich gehören auch die anderen 9 Zehntel Gott. Alles, was wir sind und haben, gehört Gott. Wir dürfen verantwortlich damit haushalten, müssen aber auch ihm dafür Rechenschaft abgeben. Nochmal Vers 2. Das Land soll einen Sabbat feiern. Es heißt nicht, ihr Israeliten sollt einen Sabbat feiern. Also nicht in erster Linie eine Pflicht der Juden, sondern es ist ein Recht des Landes, Sabbat feiern zu können. Das Land ist Subjekt, es tut etwas, es handelt, es feiert Sabbat. Der Mensch hat dieses Recht des Landes zu respektieren. Das Land wird wie eine Person behandelt. Wir würden heute im heutigen Rechtssystem eigentlich sagen, es ist ein Rechtssubjekt. Es handelt, es ruht, es trägt Frucht. Und Gott gibt diesem Land das Recht auf ein ganzes Ruhejahr, alle 7 Jahre. So wie Gott dem Menschen seinen Arbeitstieren und seinen wöchentlichen Ruhetag schenkt, so schenkt er dem Land alle 7 Jahre ein Jahr zu ruhen. Und Gott ist es ernst und wichtig, das betont er auch immer wieder. Wir können zum Beispiel in Kapitel 26 ab Vers 32 Folgendes nachlesen. Und ich will das Land verwüsten, sodass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen sollen. Euch aber will ich unter die Heidenvölker zerstreuen und das Schwert hinter euch herziehen, sodass euer Land zu Wüste wird und eure Städte zu Ruinen. Warum diese Drohung von Gott? Der Zusammenhang ist, wenn sie sich nicht an seine Regeln halten und auch nicht all den Geschöpfen, für die sie verantwortlich sind, ihre Rechte zugestehen. Vers 34, dann wird das Land seine Sabbate genießen, solange es verwüstet liegt und ihr im Land eurer Feinde seid. Ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate genießen dürfen. Solange es verwüstet liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte an euren Sabbaten, als ihr darin gewohnt habt. Also Gott ist hier unmissverständlich. Das Land ist ein Rechtssubjekt. Es steht unter dem Schutz Gottes. Es hat sogenannte, sagen wir mal jetzt mal parallel zu den Menschenrechten, auch Erdrechte. So wie wir Menschen Menschenrechte genießen. Das Land, die Erde, ist ein Biotop und hat ein Recht auf Leben und Regenerierung in diesem Sabbatjahr. Es wird zu seiner Ruhe kommen, sagt Gott, so oder so. Entweder ihr haltet euch an die Regeln oder ich werde dafür sorgen. Israel darf dieses Recht des Landes nicht missachten. Dieses Recht stammt vom Schöpfer und nicht vom Menschen, sondern vom gleichen Schöpfer, der den Menschen auch gemacht hat. Und der Mensch kann zwar dieses Recht verletzen, aber nicht abschaffen. Er muss für Gott Rechenschaft dafür geben, wie er mit dem Land umgegangen ist. Haben Sie schon mal von einem Brachfeld gehört oder von Brachwirtschaft? Im Lexikon heißt es, ein Brachfeld ist ein Flurstück, das für eine Vegetationsperiode unbestellt bleibt, damit es sich erholen und regenerieren kann. Und genau das ist die Idee in diesem Text. Alle 7 Jahre, ein Jahr, wo die Felder das Land regenerieren kann. Das Ziel ist die Verbesserung der Bodenkultur, des Wasserhaushaltes, der Humusbildung und natürlich auch der Unkrautbekämpfung und der auch Insektenbekämpfung. Bis ins Mittelalter gab es bei uns in Europa eine sogenannte Brachwirtschaft, wo man dann auch manchmal auch mit Wechselkulturen die Felder bewirtschaftet hat. Heute ist es etwas anderes. Heute haben wir Kunstdünger. Wir sind also nicht auf Pflanzen angewiesen, die wieder Stickstoff erzeugen, so ein Jahr lang, damit so ein Feld regeneriert ist. Wir gehen einfach rücksichtslos mit Kunstdünger drauf. Wir haben Insektizide, wir haben Herbizide, wir haben Pestizide, so der Überbegriff über das. Und die Folge ist aber, dass zwar die Pflanzen dort gedeihen können, aber die oberste Schicht der Erde praktisch tot ist. Dort, wo das Leben, Regenwürmer und ganz viele Tausende von Mikroorganismen vorhanden sind. Allein in Kanada, in den riesen Weizenfeldern, wo Traktoren wie eine Armee drüber fahren, müssen heute Pflüge mit dabei sein, die über 2 Meter in die Erde tief pflügen, weil der obere Bereich praktisch tot ist. Ja, das sind sogenannte Erdrechte. Wenn schon so ein einfacher Gegenstand wie ein Stück Land Rechte hat, dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es sowas auch für Pflanzen und Tiere? Natürlich, es wird nicht so oft erwähnt in der Bibel, aber öfter als den meisten bewusst ist. Zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 15, wo Gott den Auftrag gibt, den Menschen den Garten zu bebauen, heißt es wörtlich: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Das heißt, der Mensch hatte den Auftrag und die Pflicht, die Rechte der Tiere und der Pflanzen ernst zu nehmen, auch ihre Rechte ihnen zuzugestehen, sie zu pflegen und sie zu schützen. Da gibt es viele Texte in der Bibel. Ich tue jetzt nur mal einen noch bewusst heraussuchen, sonst wäre das zeitlich jetzt ein bisschen zu aufwendig. Zum Beispiel in 5. Mose 20, Vers 19, wo so Anweisungen sind, wie Israel sich im Krieg verhalten soll, gibt es eine spannende Stelle, da heißt es folgendermaßen: Müsst ihr eine Stadt lange belagern, um sie einzunehmen, sollt ihr keine Obstbäume fällen, sondern ihre Früchte essen. Legt keine Axt an sie. Sie sind doch keine Feinde, die ihr angreifen müsst. Hier also wieder eine klare Einschränkung des Volkes Israel, wie sie mit auch den Pflanzen umzugehen haben. Die Zerstörungswut des Menschen im Krieg wird hier klare Grenzen gesetzt und eingeschränkt. Wir kennen das, wie wir Menschen manchmal im Krieg agieren. Die Taktik der verbrannten Erde, da wird alles niedergemacht. Da werden Felder mit Steinen beworfen, damit man mühselig nur noch sie beackern kann. All solche Dinge sollten die Israeliten nicht tun. Natürlich hat Gott den Menschen die Pflanzen zur Ernährung gegeben, ist ja keine Frage. Und auch um aus dem Holz Gebrauchsgegenstände zu machen. Aber sinnlose, vermeidbare Zerstörungswut oder Ausbeutung ist nicht erlaubt. Er hat den Garten zu bewahren und zu pflegen. Leider ist es bei uns heute und so natürlich auch damals bei den Israeliten eine andere Nummer. Genau deswegen hat ja Gott auch diese Anweisung gegeben. Mit unserem Egoismus und unserer Profitgier oder mit unserer Bequemlichkeit zerstören wir sehr viel unseres Waldes, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland. Vor Jahrzehnten war es noch durch Monokultur und sauren Regen, jetzt durch den Klimawandel, den wir ja mit verursacht haben. Und allein damit Millionen von Menschen ihren Hamburger verdrücken können, haben wir über Jahrzehnte hinweg den größten Teil des tropischen Regenwaldes vernichtet. Zum einen haben wir so Wiesen daraus gemacht, wo Rinderherden gegrast haben, jetzt hauptsächlich zum Sojaanbau, wo dann in der westlichen Kultur entsprechend dann auch die Tiere gefüttert werden mit proteinhaltiger Nahrung, damit wir unser Steak und Schnitzel auf dem Teller haben. Pro Sekunde wird weltweit die Fläche eines Fußballplatzes an Regenwald vernichtet. Können Sie sich das vorstellen? Jede Sekunde, ein Fußballplatz nach dem anderen. Es ist unglaublich, wie zerstörerisch wir Menschen an diesem Punkt sind. Weil aber so ein Regenwald sehr viel auch Tierarten beherbergen, hat man jetzt ungefähr hochgerechnet, dass pro Tag uns dabei dann ungefähr 100 Tier- und Pflanzenarten verloren gehen. Vielleicht wissen wir nicht genau, was das bedeutet, dass Pflanzen und Tierarten verloren gehen. Das bedeutet, da ist ein Genetik, das sind Programme, die wir nicht selber erschaffen können, die unwiederbringlich weg sind. Auf einem Schild in einem Zoo konnte man mal folgenden Spruch lesen: Ausgestorben ist für immer. Ja, es gibt Pflanzenrechte und so gibt es natürlich auch in der Bibel Tierrechte. Die hat Gott schon bei der Schöpfung eingeräumt. Wir haben 1. Mose 2 gelesen. In diesem Garten Eden gab es natürlich auch Tiere, die sie genauso schützen und bewahren sollten. Und Gott hat so eine Regel selbst in den 10 Geboten mit aufgenommen, dass zum Beispiel Tiere auch am Sabbat wie der Mensch mit all seinem Gesinde auch ruhen sollte. Es war eine klare Regel, die schon im 4. Gebot da zum Ausdruck kommt. Vor allem bei Tieren müssen wir uns bewusst sein, sie sind natürlich schmerzempfindende Lebewesen, die noch viel mehr ein Recht haben auf Hilfe und Pflege von uns Menschen, Schutz vor Quälerei oder willkürlicher Ausbeutung oder auch Vernichtung. Auch hier nur wieder einen kleinen Auszug, einen Bibeltext, der für viele steht, aus den Sprüchen, Kapitel 12, Vers 10, da heißt es, ein guter Mensch kümmert sich um das Wohl seiner Tiere, ein Böser hat kein Herz für sie. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, Tiere und Pflanzen sind den Menschen untertan. Es ist auch von Gott erlaubt worden, dass Tiere und Pflanzen zur menschlichen Ernährung benutzt werden können, dass sie zu unserem Überleben dienen, gar keine Frage. Aber untertan sein bedeutet nicht, keine Rechte zu haben. Viele erzählen immer wieder über das Patriarchat, das ja nicht nur in biblischen Zeiten in der Bibel gültig war, auch in den umliegenden Völkern. Aber Patriarchat hatte in der Bibel ganz klare, festgelegte Regeln. Und der Patriarch, der seine Rechte über die Sippe hatte, hatte natürlich auch handfeste Pflichten, nach denen er sich ausrichten musste. Ihm war die ganze Sippe anvertraut. Er musste sie beschützen und auch bewahren. Nicht sowohl die Menschen, wie eben auch die Tiere und alles, was ihm anbefohlen war. Der sogenannte Herrschaftsauftrag des Menschen beinhaltete eben auch einen Schutz- und Pflegeauftrag für seine Untertanen. Die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, ja selbst das Land haben Rechte, die der Herrscher zu beachten hat. Diese Rechte der Natur könnten wir eigentlich quasi zusammenfassen als sogenannte Schöpfungsrechte. Also viel mehr als nur Menschenrechte, sondern auch der Rest der Schöpfung hat laut der Bibel Rechte. Nein, und wir haben als Menschen keine Rechte. 7% bei uns in der Bundesrepublik Deutschland von den Böden unwiederbringlich zu verseuchen. Wir haben kein Recht, 30% der Böden mit Schwermetallen zu belasten. Stündlich weltweit 4 bis 5 Tier- oder Pflanzenarten auszurotten. Hühner wie Legemaschinen zu degradieren. Und für die Leberpastete Gänse mit Leberzirrhose zu züchten. Dazu haben wir keine Rechte, denn die Tiere selber haben Rechte. Wir müssen einfach unseren Blick ein bisschen weiten und dass es eben in der Bibel nicht nur Land- und Pflanzen- und Tierrechte, sondern eben auch die Menschenrechte gibt. Viele vergessen, dass diese Menschenrechte im Grunde genommen dort verankert sind, dass das schon damals auch bei den Juden etwas gewesen ist, wo Menschen von Gott als Ebenbild Gottes geschaffen, bestimmte Rechte und Würde zugesprochen haben. Viele von uns sind berechtigt empört über die grauenvollen Verletzungen der Menschenwürde auf unserem Planeten. Und es ist tatsächlich so, dass noch nie so viele Menschen gefoltert wurden wie heute in unserer Zeit. Es ist unglaublich, mehr als es je im Mittelalter waren, wo noch ganz andere und schlimmere Bedingungen waren. Wir fragen uns manchmal nach den Ursachen. Warum ist es eigentlich so? Und ich gebe, da gibt es viele Antworten drauf. Aber eine Antwort ist ganz sicher. Die Menschenrechte bauen auf den untergeordneten Rechten auf. Das Land hat Rechte, die Pflanzen haben Rechte, die Tiere haben Rechte. Und natürlich die Krone der Schöpfung, der Mensch haben auch Rechte. Aber beseitigt man die unteren Rechte, dann hängen die Menschenrechte im Grunde genommen leer in der Luft. Und die Krönung der Schöpfungsrechte, die Menschenrechte, sind im Grunde genommen nicht abgesichert. Könnte das vielleicht der Grund dafür sein, dass wir Menschen so rücksichtslos ABC-Waffen herstellen? Atomare, biologische, chemische? Wir produzieren einen 1000-fachen Overkill, das muss man sich mal überlegen. Im atomaren Bereich haben wir über 1000-fachen Overkill, wo wir alle Menschen auf unserem Planeten ausrotten könnten. Genauso in den biologischen und genauso in den chemischen Waffen. Nur ein Beispiel dazu für viele, man könnte da viele Sachen anführen. Es war in Pirmasens gewesen, da ist ein noch im Laufe des Kalten Krieges Nervengas gelagert worden, wo 17 Tonnen davon ausgereicht haben, um jeden Menschen auf dem Planeten zu töten. Nun waren da nicht 17 Tonnen gelagert, sondern da waren 500 Tonnen gelagert. Können wir uns vorstellen, was das bedeutet, als die Verantwortlichen beauftragt wurden, dieses Nervengift abzutransportieren? Da war eine Riesensorge und Angst, dass da natürlich auch, wenn ein Zugunglück passiert, das wäre eine Riesenkatastrophe gewesen. Von daher hat man das natürlich auch geheim gehalten, damit da keine Anschläge oder Ähnliches passieren. Ja, wenn wir Menschen Rinder und Hühner zu einer tierischen Produktionsmasse degradieren, dann werden aus Menschen Humankapital, Menschenmaterial und Kanonenfutter. Es ist schon etwas düster, dieses Szenario, aber ich will bei diesem düsteren Szenario nicht bleiben. Ich wollte nur mal aufzeigen, wie so ein Bibeltext im Alten Testament noch heute für uns aktuelle Bedeutung hat. Wie er unseren Egoismus und Profitgier begrenzt, indem Gott den Menschen, den Tieren, den Pflanzen und dem Land Rechte zugesteht. Rechte, die der Mensch einzuhalten hat. In 1. Johannes 5, Vers 19 schreibt Johannes: Wir wissen, dass die ganze Welt im Bösen sich befindet. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da raus? Wie kommen wir aus diesem nie endenden, wollenden Desaster heraus? Und natürlich könnte ich jetzt an Ihr Umweltbewusstsein appellieren und ein bisschen auf den Moralischen machen. Aber wir haben ja als Erfahrung als Menschen, wie viel das tatsächlich nützt. Ich denke, wir brauchen hier eine viel nachhaltigere Lösung. Und ohne jetzt eine zweite Predigt anzufangen, möchte ich nur ganz kurz zwei gute Nachrichten schildern, die wir hier sowohl angelegt im Alten Bund als auch im Neuen Bund ganz klar von Gott mitgekriegt haben. Wir brauchen von Gott für nachhaltiges Leben ein neues Herz. Wir schaffen das nicht alleine. Wir können uns noch nicht mal selber dazu motivieren. Wir merken das immer wieder im Alltag. Wir brauchen ein neues Herz, das nach diesem Willen Gottes leben kann. Und da nützt uns kein Moralismus und Gesetzlichkeit. Wir brauchen diese Motivation in uns durch den Geist Gottes. Gar keine Frage. Nur ein Gesetz, nur äußere Moral ist zu wenig an der Stelle. Und das zweite gute Nachricht, die Gott uns an der Stelle gibt, ist, wir werden in diesem moralischen Handeln, wo Gott uns auch zur Rechenschaft zieht, auch versagen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch die gute Nachricht kennen, dass uns vergeben wird, wenn wir gesündigt haben, wenn wir falsch gehandelt haben und dann wieder einen neuen Anfang machen. Das spricht uns Gott zu. Vergebung, ein neues Herz und immer wieder einen Neuanfang, wenn wir versagen. Denn ich kann mich noch gut erinnern, in einer Zeitschrift, wo es um Umweltfragen ging, das war schon Jahrzehnte her, das muss man sich mal überlegen, aber ist heute noch genauso aktuell, wie einer sich da drin beschwert hat und er hat gesagt, wir haben hier das Christentum irgendwo zur Seite gestellt, aber ich habe den Eindruck, unsere ganzen Umweltschutzregeln sind wieder ein neues Gesetz, das wir hier befolgen und machen uns ständig ein schlechtes Gewissen. Wir müssen also auch Lösungen haben für diese Frage, dass wir nicht wieder in eine neue Gesetzlichkeit, jetzt diesmal mit Umweltschutz in Anführungszeichen, hineinrutschen. Aber noch zur zweiten guten Nachricht noch dazu zu sagen, wir sind uns ja im Klaren drüber, wir als Einzelne können diesen Planeten nicht retten. Dafür haben wir nicht die Macht, das ist nicht unser Verantwortungsbereich. Und gesellschaftliche Probleme wie die Klimaerwärmung, da ist ein ganzer Planet gefragt. Bei den Dingen hilft es uns nur weiter, wenn die Mehrheit der Menschheit mitmacht. Wir träumen davon, wir haben die Vision, wir bemühen uns, aber ob es klappen wird, im Moment sieht es nicht so gut aus an der Stelle. Und da ist die zweite gute Nachricht von Gott. Selbst wenn es uns nicht gelingen sollte, müssen wir nicht verzweifeln. Es ist etwas, wo ich bei meinem Studium in Heidelberg, als ich war, da hatte ich einen Dozenten, der gerade der anfangenden Grünen-Bewegung sich angeschlossen hatte. Und er war verzweifelt, wie wenig Effekt ihr Engagement hatte. Würde heute mitkriegen, was wir heute in Deutschland dafür eine Kurve gekriegt haben, erstaunlich. Aber auch Deutschland wird die Welt nicht retten. Wir brauchen mehr an der Stelle. Wir brauchen viel mehr. Und wenn es nicht klappen sollte, dass die Mehrheit der Menschheit mitmacht, dann sagt Gott, ihr braucht deswegen nicht verzweifeln. Es wird eine Erde 2.0 geben. Ich werde die erschaffen. Aber ich kann nur Menschen dahin geben, die sich entschieden haben, sie nicht wieder kaputt zu machen. Diese Entscheidung, die müsst ihr hier schon treffen. Und ich denke, das ist eine der besten Nachrichten, die Gott uns an der Stelle auch geben kann. Wir wollen noch gemeinsam ein Gebet sprechen. Du Herr und Schöpfer des Universums, deine Weisheit, die du uns im Alten Testament schon offenbart hast, die ist heute noch genauso aktuell. Wir staunen darüber. Nein, wir leben nicht mehr im alten Bund. Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, wie können wir das auf heute übertragen? Aber danke, dass du uns dazu auch deinen Geist schenkst, dass wir das auf unser Leben heute übertragen können. Du hast schon damals erkannt, dass unsere alte Natur als Menschen mit unserem Egoismus und Profitgier nicht ausreicht, um unsere Welt zu schützen. Herr, wir brauchen deinen Geist, der uns ein neues Herz schenkt. Du hast recht behalten, dass wir alles um uns herum kaputt machen, die Luft, die wir atmen, die Erde, auf die wir leben, die Meere. Herr, vergib uns und schenk uns einen Neuanfang. Und danke, dass du uns auch eine Hoffnung gegeben hast, die noch weit darüber hinausgeht. Hilf du uns, hier als deine Kinder schon Verantwortung für diese Welt zu übernehmen, soweit es überhaupt möglich und machbar ist, Herr. Aber danke auch für die Hoffnung darüber hinaus, dass es eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Amen.